Und jetzt kommt's, jetzt kommt das vierte Viertel. Das wird sein, da bin ich mir ganz sicher.
Oh, das würde ich mir anschauen.
Ja.
Das fände ich gut.
Ja.
Ja, dann haben wir doch einige unterschiedliche Tipps diesmal. Da sind wir gespannt, wer denn da am Ende mehr richtige Tipps hat. Die Rasensaison hat gefühlt gerade begonnen und steht jetzt doch schon wieder vor dem Höhepunkt, Wimbledon. Dazu melden wir von Crosscourt uns vorab mit der Auslosungsvorschau zurück, haben aber auch zwei große News zu besprechen, eine erfreuliche, eine leider traurige, aber dazu später mehr, denn mein Co-Host Dennis Heinemann und ich wollen direkt loslegen. Wir haben auch ein paar Anpassungen zu unserer Auslosungsvorschau in Paris vorgenommen, damit die Folge auch von der Länge im Rahmen bleibt. Vielleicht gut zu wissen, gleich am Anfang, die Tipps und die größten Überraschungen werden wir erst nach den jeweiligen kompletten Draws preisgeben. Aber bevor wir tiefer in den Herren-Draw einsteigen, erstmal vorab, da vielleicht auch noch nicht alle den Draw gesehen haben. Also Nummer 1 Alcaraz ist in der oberen Hälfte, ebenso wie Medvedev. In der unteren Hälfte sind Djokovic und Rüd gelandet. Ich sehe aus der Ferne da auch schon einen grinsenden Djokovic, glaube ich. Aber nein, da kann man, glaube ich, ausdrücklich dazu sagen, dass der Draw in Wimbledon für ihn wohl am wenigsten wichtig ist, außerhalb der ersten zwei, drei Runden. Denn gefühlt ist es ja so, Dennis, da komme ich direkt auf dich. Wer soll ihn schlagen? Oder besser gefragt, wer traut es sich überhaupt, ihn zu schlagen? Also, Dennis, wie ist deine Vorfreude auf die Herren jetzt?
Stefan, grüß dich. Hallo. Ja, also generell muss man ja sagen, Vorfreude ist immer da. Es ist ein Grand-Slam-Turnier und da freue ich mich einfach drauf. In diesem Fall, und das sei hier vielleicht mal kurz erwähnt, sogar noch ein bisschen mehr, weil ich bin 2018 einmal da gewesen und werde jetzt in diesem Jahr auch wieder da sein. Ich bin in der ersten Woche da. Wir sind von, also meine Freundin und ich, wir sind von Montag bis Freitag, erste Woche, in London und wissen noch nicht so ganz genau, mit den Tickets ist das da ja ein bisschen anders als bei anderen Grand-Slam-Turnieren. Du kannst ja nicht einfach irgendwo auf eine Website gehen und was kaufen, sondern du musst dich wirklich, oder also wir machen es zumindest so, dass wir uns traditionell in die Schlange, in die sogenannte Queue stellen und dann einfach mal versuchen, auf die Anlage zu kommen. Also wir wissen nicht, wen wir sehen, auf welchem Court und so weiter. Das muss man dann alles mal schauen, aber ich freue mich natürlich total drauf. Hab mir natürlich auch Breakpoint fleißig angeguckt auf Netflix. Da wurde das Wimbledon-Thema vom letzten Jahr ja auch nochmal schön aufgerollt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das hat echt richtig Bock gemacht. Ja, deswegen ist die Vorfreude auf jeden Fall da. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Djokovic, er ist der riesengroße Favorit. Wer soll ihn schlagen? Wir gehen das ja gleich noch so ein bisschen detaillierter durch. Aber ich glaube, da sind sich ja auch wirklich eigentlich alle einig, dass ist für ihn, also das wäre, glaube ich, die größte Überraschung. Wir sprechen ja später auch vielleicht noch so ein bisschen über mögliche Upsets, aber wenn Djokovic sich das hier nicht holt, dann wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr große Überraschung.
Ja, genau. Also wir gehen gleich noch drauf ein, ob wir im Draw Stolpersteine für ihn finden. Aber ich habe auch ganz bewusst gefragt, wer traut es sich denn überhaupt, ihn zu schlagen? Denn ich habe hier schon die größten Bedenken, wenn ich so den Tenor bei vielen in der Rasensaison höre. Selbst Alcaraz hat ja vor Queens gesagt, auf Rasen habe ich weniger Chancen, Djokovic zu schlagen. Ich habe nicht viel Erfahrung und ich kämpfe noch ein bisschen mit dem Untergrund. Es wird sehr kompliziert werden. Mhm. Mein erster Gedanke war da schon, oh je, jetzt fängt er auch noch damit an, sich auf Rasen keine Chance zu geben. Aber ich verstehe ihn schon auf die Saison bezogen. Es ist erst sein zweites richtiges Jahr auf Rasen. Und was mich am meisten besänftigte, war dann, wie er danach auch in Queens aufgetreten ist. Also okay, erste Runde Rinderknecht war viel Krampf und knapp am Aus vorbei. Aber wie schnell der dann gelernt hat, sich Match für Match gesteigert, ohne weiteren Satzverlust das Turnier gewann, das war einfach mega beeindruckend. Und nach dem Finale hat er ja dann schon anders geklungen. Ich fühle mich jedes Match besser. Im Moment fühle ich mich, als hätte ich schon 10 Jahre auf Rasen gespielt, was verrückt ist. Ich habe nicht gedacht, dass ich meine Bewegung und Spiel so schnell dem Rasen anpassen kann. Und das unterstreicht auch die Statistik. Es waren jetzt 2 Jahre und nur 11 Matches, bis er sein erstes Rasenturnier gewonnen hat. Da gibt es einen schönen Vergleich. Federer hat 4 Jahre und 32 Matches gebraucht. Nadal 5 Jahre und 38 Matches. Mhm. Und Djokovic sogar 6 Jahre und 48 Matches. Ah. Und das unterstreicht halt, was mich bei vielen gerade so stört. Alcaraz, Rune und Korda mal ausgenommen. Zverev so halb, weil er vergangenes Jahr auf Rasen auch verletzt verpasste. Aber man hört so oft gerade von vielen, ja, Rasen ist nicht so mein Belag, Bewegung ist zu schwierig, Djokovic kaum zu schlagen. Nichts davon ist falsch. Dennoch finde ich schon bedenklich, dass, falls diese Spieler irgendein Interesse haben, jemals auf Rasen erfolgreich zu sein. Also vielleicht wollen sie es auch gar nicht, weil die Rasensaison ist eh so kurz, dass es im Ranking kaum Ausschlag gibt. Wäre traurig, weil dann können wir den Rasen auch ganz abschaffen, aber okay. Aber ich lasse halt diesen Wimbledon-Ausfall vor 3 Jahren wegen der Pandemie jetzt nicht mehr gelten, weil meine Güte, Nadal konnte in jungen Jahren Wimbledon auch mal verletzt nicht spielen. Oder noch weniger mag ich auch diese Andeutungen, ja, Djokovic ist auf dem Belag eh übermächtig. Ja, warum wohl? Also Djokovic hatte gefühlt früher eine völlig andere Einstellung. Also Djokovic ist wirklich ganz vieles, aber der war in jungen Jahren kein natürlicher Rasenspieler, ganz sicher nicht. Der hatte keinen besonderen Aufschlag, der Volley war naja, der Überkopfball ist bis heute schlimm und er hatte mit Federer und auch Nadal, der damals ja bei 5 Teilnahmen in Folge das Finale erreichte, 2 wirklich absolute übermächtige Gegner anfangs auf Rasen. Und hat Djokovic damals gesagt, oh, ich bewege mich auf Rasen nicht so gut, die beiden sind zu stark, ich fokussiere mich auf die anderen Slams? Nein, ganz sicher nicht. Sonst hätte er jetzt nicht 7 Wimbledon-Titel. Und das vermisse ich halt gerade bei großen Teilen dieser ehemaligen Next-Gender. Das Gute ist, dass sich deren Erfolge in Grenzen halten, deswegen kommen die Jungen nicht auf die Idee, ihnen nachzueifern, weil ich applaudiere da einen Rune, der weiß auch, dass er auf Rasen noch viel verbessern kann, aber der sagt, ja, der Titel ist immer mein Ziel, oder Korda, der sich auch selbst zu den Mitfavoriten zählt, das will ich halt hören, weil warum auch nicht? Es gibt ja wirklich keine Favoriten, es gibt nur einen Top-Favoriten.
Also man soll den Untergrund ein bisschen mehr annehmen, sagst du, ja, dass so ein bisschen genau. Mehr sich da nicht so rausreden und so, ja, okay. Mhm.
Das ist das, weil es ist, so wird es nicht besser. Es kann sich eigentlich jeder irgendwie zu den Favoriten zählen, der Lust und Emotionen hat. Weil wenn Djokovic was passieren würde oder der mal nicht mitspielen, dann hätten wir plötzlich 30 Favoriten.
Ja.
Angeführt von Alcaraz wohl, aber nicht deutlich. Aber dann lass uns doch direkt zum ersten Viertel kommen. Genug gerantet. Dort befindet sich oben ja jener Alcaraz, der am höchst gesetzte nach ihm und mögliche Achtelfinalgegner ist Alex de Minaur. Im unteren Achtel sind Francis Tiafoe und Holger Rune die größten Namen. Wie ist denn dein Eindruck von dem Viertel?
Ja, also ich habe, als ich die Viertel so durchgegangen bin, habe ich festgestellt, dass ich jedem Viertel, zumindest bei den Herren, bei den Damen habe ich es dann irgendwie nicht mehr gemacht, einen Namen gegeben habe. Und für mich ist es das Alcaraz-Zverev-Viertel. Und wir haben ja auch schon lange drüber nachgedacht, wie wir das eigentlich am besten machen. Auch andere Podcasts machen ja diese Auslosungsvorschauen und ich finde das ja auch irgendwie ganz interessant und für euch zu Hause natürlich auch, man will ja wissen, wer steht wo, aber man will jetzt auch nicht alle Spieler gleichermaßen beleuchten, weil 128, das wird dann sehr, sehr lang, aber lass mal reingucken. Also Alcaraz, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, hat jetzt sehr, sehr gut gespielt auf Rasen beim Vorbereitungsturnier, der ist scheinbar jetzt in einer echt guten Verfassung, deswegen ist er natürlich da oben auch favorisiert. Ich sage ja immer wichtig, auch gerade auf Rasen ist so eine erste Runde, ich glaube, da sind schon viele gestolpert, das ist, muss alles erstmal gespielt werden, da kriegt er jetzt aber Jeremy Chardy. Und das ist, glaube ich, erstmal in Ordnung. Also gegen Chardy erste Runde kann er sich nicht beklagen. Da kommt er wahrscheinlich ganz gut rein. Dann, ja, vielleicht Rinderknecht. Ja, da war was. Queens erste Runde, hast du auch schon erwähnt. War schwierig. Ist zumindest kein Selbstläufer. Aber genau, ich habe es das Alcaraz-Zverev-Viertel genannt, weil Alexander Zverev eben auch da oben gelandet ist. Der geht in der ersten Runde dann gegen den Qualifikanten rein. Da sollte man davon ausgehen, dass er das packt. Es könnte sein, dass, wenn er es in die dritte Runde schafft, dass er auf Alex de Minaur trifft. Traue ich Zverev ehrlich gesagt auch zu, hat ja in Halle auch Halbfinale gespielt, ist dann gegen Bublik raus. Okay, das Bublik hatte einfach super gut gespielt. Ja, und dann könnte es eben vierte Runde zu Alcaraz gegen Zverev kommen. Das wäre auf jeden Fall stark. Also möglich ist es. So, wenn wir ein bisschen weiter nach unten gucken, Francis Tiafoe hattest du angesprochen, der hat Stuttgart gewonnen. Wahnsinns-Matchball noch gegen Jan-Lennard Struff, der ja leider nicht mit dabei sein kann. Super schade, dass er da rausziehen musste wegen der Hüftgeschichte. Eigentlich jetzt genau der allerbeste Zeitpunkt, um reinzugehen in Wimbledon. Aber gut, kann er leider nicht. Ja, Francis Tiafoe, mögliche dritte Runde, wenn es denn soweit kommt, gegen Grigor Dimitrov nach Setzung. Darunter hast du noch Davidovic Fokina und ganz unten, wie von dir schon angesprochen, Holger Rune. Ja, also so eine vierte Runde, Tiafoe vielleicht gegen Rune, würde ich mir schon ganz, ganz gern angucken. Aber wenn wir weiterschauen und uns die Viertelfinals, die wir glauben, angucken, dann sind wir schon bei den Tipps. Das wollten wir nach hinten schieben. Deswegen soll das für meinen ersten Überblick in diesem Viertel erstmal reichen.
Ja, also fange auch mit Alcaraz an. Das ist jetzt kein Horror-Draw für ihn, finde ich, aber ich würde ihn schon als tricky bezeichnen wollen. Also Chardy, ja, aber ich sehe das gar nicht als so leicht. Klar, der war in Queens nicht gut jetzt und sein Achtelfinale in Wimbledon ist jetzt auch knapp 10 Jahre her, aber der kann schon auf Rasen spielen. Er hat doch seinen letzten Einzeltitel gewonnen und von der Spielweise so ein bisschen erinnert er mich schon an so eine ältere Version von Rinderknecht, einen guten Aufschlag Vorhand. Wird sicher oft öfter mal ins Netz rennen, um Alcaraz zu stressen. Und damit hat der Alcaraz ja schon gegen Rinderknecht in Queens Probleme. Also die erste Runde ist nie leicht, aber klar sollte Alcaraz da schon durchkommen. Und Genau, du hast es angesprochen, danach vielleicht wieder Rinderknecht. Wobei, wenn er den jetzt einmal in Queens gespielt hat, dann in Wimbledon in der ersten Runde eine Light-Version von dem, dann sollte er darauf eingestellt sein, also sofern er sich den Bedingungen in Wimbledon auch schnell anpasst, wovon ich eigentlich ausgehe. Und dann wäre der erste mögliche gesetzte Gegner ja Schari, der auf Sand einfach deutlich stärker ist. Klar hat er in Halle immer in Tsitsipas geschlagen, aber das ist aktuell auch keine besondere Leistung, muss man ehrlich sagen. Deswegen, also ich glaube schon, dass Alcaraz da oben durchgeht. Dann könnte es natürlich interessant werden, du hast es erwähnt, wir haben da eben Zverev, Ex-Wimbledon-Finalist Berrettini, Sonego, de Menor. Also Zverev sollte da schon die ersten zwei Runden gut überstehen, auch wenn mich seine Aussagen auf Rasen etwas stutzig werden haben lassen. Also er habe dort die wenigsten Chancen und er sei zu groß für Rasen. Der Ball springe außerhalb seiner Schwungzone ab. Und da hat Boris Becker ja meiner Meinung nach bei Eurosport völlig zu Recht schon widersprochen, weil er hat da Raonic, Ivanisevic, Krajicek als Gegenbeispiel genannt. Ich möchte auch noch Marc-Philipp Pussis ergänzen. Also das mit der Größe ist mir einfach viel zu einfach. Becker sagt, dass man sich darauf fragen muss, will ich da überhaupt gut spielen? Bin ich bereit, richtig zu trainieren, alles dafür zu geben, um mir meine Chancen zu wahren oder meine Chancen zu erhöhen? Und das ist dieser erwähnte Kritikpunkt von mir am Anfang. Ich bin bei vielen, ist für mich gerade die Antwort gefühlt nein. Also auch Zverev darf sich da nicht zu klein machen. Also Zverev hat einen großartigen ersten Aufschlag, kann gut retournieren, Volleyspiel ist besser als früher zumindest, auch wenn noch nicht überragend. Und vor allem, wer fühlt sich denn auf Rasen pudelwohl? Also gegen wen hat er auf Rasen keine Chance? Novak Djokovic, okay. Weiter? Ja, also wenn er sich auf dem Hartplatz viel bessere Chancen gibt, würde ich ihm widersprechen wollen, weil da ist für mich Djokovic, Alcaraz und Medvedev vor ihm. Sehe ich alle drei vor ihm. Also da soll er sich auf Rasen nicht zu klein machen oder auf die Körpergröße bezogen vielleicht zu groß. Klar, er fühlt sich nicht so wohl auf Rasen, hat man auch in Halle gegen Bublik dann gesehen, wobei der auch ein denkbar undankbarer Gegner ist, muss man auch sagen. Also es wäre sicher schon ein Riesenerfolg, wenn er dann ins Viertelfinale käme. Dazu müsste er wohl nicht nur an Alcaraz, sondern zuvor eben auch gegen de Menor, Berrettini oder Sonego vorbei. Berrettini ist da sicher der beste Rasenspieler von den drei. In Topform wäre der für mich sogar die Nummer 2 hinter Djokovic. Nur davon ist er halt meilenweit weg, also ständig verletzt. Queens abgesagt zuletzt. Und ja, es ging genau erst rund um Sonego. Du hast ja gesehen, wo er in Stuttgart unterging mit Tränen vom Platz. Also ich würde, glaube ich, dass ich da sogar mit Sonego gehen würde. Für mich ist aber der unterschätzteste Spieler auf Rasenmoment de Menor. Weil der sieht auf dem ersten Blick nicht so aus, mit knapp über 1,80, auch nicht das größte Power-Game, als ob das Spiel jetzt super auf Rasen funktionieren kann. Aber außer Djokovic bewegt sich für mich auf Rasen keiner besser als de Menor. In Queens war de Menor ja nicht umsonst im Finale, ehe ihn Alcaraz gestoppt hat. Er hat seinen Aufschlag verbessert, seine Grundschläge sehen auch wirklich schneller aus, paar kmh hat er dazugelegt, das macht ihn gefährlich. Vergangenes Jahr war er auch schon im Achtelfinale, wo er dann ja ein bisschen unnötig gegen Garin eine Zweisatzführung wegschenkte. Also wir sparen uns noch mit den Tipps, heben uns noch auf, lass uns erstmal zu Quarter 2 kommen. Dort befinden sich ja oben Medvedev und Tommy Paul und unteren Achtel Cameron Norrie und Stefanos Tsitsipas. Also ich finde es ein sehr spannendes Viertel, wo auch viel möglich ist. Wie siehst du es?
Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr interessant, glaube ich auch. Ich habe es das Murray-Team-Tsitsipas-Viertel genannt, weil ich bleibe auch gleich da unten, weil das ist ja was, da kann man ja gar nicht drüber hinwegsehen. Ich habe mir auch live die Auslosung angeguckt auf der Website von Wimbledon selbst. Und da ging dann schon so ein kleines Raunen durch, zumindest habe ich das so wahrgenommen, weil sich alle gefragt haben, wann und wo fällt denn wohl der Name Andy Murray? Und ich habe ja hier nun auch schon öfter gesagt, dass ich ein Fan von ihm bin. Und es ist eben so, ganz unten Tsitsipas, du hast es gesagt, der trifft dann in der ersten Runde auf Dominic Thiem. Allein das ist schon, auch wenn Dominic Thiem natürlich längst nicht mehr der Alte ist, aber auch ein Tsitsipas, der aktuell nicht in guter Form ist und bei den Vorbereitungsturnieren regelmäßig früh rausgegangen ist. Ich bin übrigens mich würde sehr interessieren, was sein Vater von der neuen Beziehung hält, ob das alles so gut ist oder nicht und so, ob es da vielleicht schon leichte Kritik gibt. Auf der anderen Seite stehen sie auch gemeinsam auf dem Court und trainieren und so und vielleicht feilt er irgendwie auch an beiden so ein bisschen, keine Ahnung. Aber allein das Matchup Tsitsipas-Team, erste Runde, ist natürlich von den Namen her total interessant. Und dann gucken wir eben nur ein Matchup weiter oben, Peniston gegen Murray. Und sollte Andy Murray diese erste Runde tatsächlich überstehen, dann könnte es wirklich sein, dass wir Murray gegen Tsitsipas in der zweiten Runde sehen. Und das finde ich schon sehr interessant. Das wird sicherlich einen großen Court geben, wenn es dazu kommt. Und auch da, also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da was geht für Andy Murray. Der hat gut gespielt im Vorweg, der hat Challenger gewonnen. Ganz am Ende jetzt dann vielleicht nicht mehr so, ist er auch früh mal rausgegangen, erste Runde. Aber trotzdem, der hat ja bewusst das auch alles sich so hingelegt, dass er sich eben auf Rasen vorbereitet. Und vielleicht wird es nochmal der tiefe Run. Was braucht er dafür? Er braucht die erste Runde, ist klar. Und er braucht vielleicht dann so ein Match gegen Tsitsipas, weil wenn man dann mal weiter guckt, und jetzt gehe ich mal so ein bisschen langsam nach oben, da ist dann Ben Shelton, der hat jetzt nicht so viel Erfahrung, dann hast du dann Maxim Cressy, gut, der spielt Surf und Volley, aber bei der Return-Qualität von Murray weiß man auch nicht, ob da nicht vielleicht was gehen kann. Ja, und dann Cameron Norrie, vielleicht auch ein britisches Duell, wenn ich noch ein bisschen weiter nach oben gucke, das wäre natürlich für die Leute vor Ort total cool. Wenn wir von oben anfangen, Daniil Medvedev hat ja in Halle am Ende wieder so ganz merkwürdig sich verhalten. Das war mal wieder so eine Medvedev-Phase, die ich ganz komisch fand. Ich glaube, das war das gegen Bautista Agut, ich glaube ja, wo er dann angefangen hat, ja, die ganze Zeit wieder so zu lachen und so. Da habe ich wieder gedacht, Mensch, reiß dich doch mal zusammen. Du kannst das doch eigentlich alles, du hast doch alles, was man braucht. Und das war irgendwie wieder merkwürdig. Aber Grand Slam Medvedev ist auch nochmal wieder was anderes. Also den sehe ich da dann schon so in der dritten, vierten Runde. Das auf jeden Fall. Talon Griekspoor ist dann noch mit drin. Cerundolo ist natürlich eigentlich kein Rasenplatzspieler, aber trotzdem ist er natürlich C. Der hängt da auch noch mit drin. Und dann haben wir noch Tommy Paul, ja. Und ich habe hier noch einen großen Kringel gemacht um Milos Raonic, der dann ja plötzlich auch wieder da ist, trifft in der ersten Runde auf Denis Novak aus Österreich, Milos Raonic. Da werden auch bestimmt ein paar Augen drauf gerichtet sein, wie der sich jetzt so präsentiert nach seinem Comeback. Ja, sehr interessant. Interessantes Viertel.
Ja, weil wirklich auch einige Wundertüten drin sind. Also ich fange oben an, Medvedev. Vergangenen Jahr sah er für mich aus, als hätte er das Rastspiel langsam verstanden, hat zwei Finals erreicht. Wimbledon durfte er dann nicht mitspielen, aber diese Rasensaison ist echt wieder ein Rückfall in alte Muster. Steht teils 10 Meter hinter der Grundlinie, ein bisschen übertrieben gesagt, was auf Rasen halt nicht funktionieren kann. Klar, gegen die britische Wildcard da in Runde 1, Ferry, da sehe ich jetzt weniger Probleme, aber sollte man Arina Shevchenko in der ersten Runde schlagen, dann gehen bei mir schon alle Favorit in Gefahr Alarmglocken an. Also da sehe ich Medvedev lange noch nicht durch. Manorina hat ihn ja jetzt auch in Herzogenbosch erst geschlagen und weiß anders als Medvedev offenbar, wie man auf Rasen spielt. Auch Griekspoor in Runde 3 fände ich höchst unangenehm. Der hat bei selbigen Turnier das Finale erreicht. Also ich will bei Medvedev ehrlicherweise gar nicht weiter gucken.
Hat Griekspoor nicht sogar Herzogenbosch sogar gewonnen? Ich müsste nochmal nachschauen.
Ja, stimmt, der hat ja sogar Thompson, hat er ja sogar in 3 Sätzen dann noch geschlagen, ja, hast völlig recht. Genau, also das ist auf jeden Fall ein richtig gefährlicher Spieler. Für mich ist der stärkste Rasenspieler in dem Achtel rein theoretisch Milos Raonic, aber der ist jetzt nach gut 2 Jahren Pause zurück und wenig überraschend noch weit weg von seiner früheren Form. Ja, und wenn wir dann vor allem aber dieses untere Achtel da anschauen, also das ist wirklich sehr interessant. Also du hast es erwähnt mit Peniston Murray und Team gegen Tsitsipas. Klar, mancher wird traurig sein, dass einer der beiden großen Namen so auf alle Fälle in Runde 1 rausgeht. Aber ganz ehrlich, so können wir zumindest sicher sein, dass einer Runde 2 erreicht, weil ich glaube nicht, dass das sehr wahrscheinlich gewesen wäre, je nachdem, was es sonst so für Duelle gegeben hätte. Ob es bei Tsitsipas daran liegt, dass er mehr an Paula Badosa denkt, mag ich nicht zu beantworten. Ist mir auch egal. Ich glaube auch eher, dass es daran liegt, dass er auf Rasen einfach nicht gut ist und auch nicht wirklich bereit, sich dort entsprechend anzupassen. Ich sag mal so, für mich ist der Gewinner aus Murray gegen Peniston auch Favorit auf mindestens Runde 3. Man darf den Landsmann von Murray da nicht unterschätzen. Der hat vergangenes Jahr schon von sich reden gemacht auf Rasen, hat den Queens Rüd geschlagen, Viertelfinale erreicht, in Eastbourne hat er Rune bezwungen. Also klar, der hat sich dieses Jahr dann in Queens dafür revanchiert, aber der kann auf Rasen schon spielen, der Peniston. Also deswegen, Murray hat da in Queens schon von De Menor eine ziemliche Lehrstunde bekommen. Aber wie du richtig gesagt hast, davor hat er 2 Challenger gewonnen und Murray weiß, wie man in Wimbledon spielt. Also die Form ist schon da an sich. Wenn der Körper hält, absolut ist das Achtelfinale für Murray drin. Also Ben Shelton hast du erwähnt, ich bin da bei dem wie immer gespannt, aber das ist halt das erste Jahr auf Rasen. Also da würde ich keine möglichen Wunderdinge erwarten. Aber Cressy, ja, Surf und Volley, klar, wie du gesagt hast, aber der serviert halt gerade 2-stellige Doppelfehler pro Match. Mhm. Also da glaube ich auch, dass Murray den schon zu gut retourniert für ihn. Lass uns doch zum dritten Quarter schauen. Dort finden wir oben als erstes ja Jannik Sinner. Und zudem ist in dessen Achtel noch Taylor Fritz. Untere Hälfte Drohnen, Čović und Rüd. Aber vor allem ist es auch das deutsche Viertel, möchte ich sagen, weil wir haben da Altmaier, Köpfe und Otte, die sogar im direkten Duell aufeinandertreffen und dann auch noch Yannick Hanfmann. Ja, wie sind deine Gedanken zu dem Viertel?
Das deutsch-französische Viertel, wie ich es genannt habe, das ist Wahnsinn. Ich habe mal durchgezählt. Da sind 8 Franzosen drin und da sind 4 Deutsche drin, die du ja gerade schon genannt hast. Ist echt ein bisschen unglücklich gelaufen. Ne? Wie gesagt, ich saß hier, habe mir die Auslosung angeguckt und wenn du dann da siehst, Köpfer gegen Otte, na, das will man eigentlich nicht. Klar, es kommt jemand in die zweite Runde, das stimmt, aber ja, weiß ich nicht. Also Oskar Otte, wenn ich mit dem gleich mal anfange, ich fand es irgendwie cool, dass er sich dafür belohnt hat, dass sie also, ne, dass er weitergemacht hat, kämpft sich durch die Qualifikation, steht im Hauptfeld, lief momentan ja oder in letzter Zeit nicht wirklich gut. Ich habe ihn auch kurz in Halle gesehen. Das war auch jetzt, ja, es ist momentan nicht seine Phase. Jetzt kämpft er sich durch und steht hier und trifft dann auf einen anderen Deutschen. Das ist ein bisschen schade. Ich könnte mir vorstellen, dass Dominik Köpfer sich das holt. Und wenn ich es nicht deutsch-französisches Viertel genannt hätte, dann wäre es das Sinner-Altmaier-Viertel, weil es durchaus möglich ist, dass Yannick Sinner, auch wenn er aufgeben musste in Halle, da habe ich schon wieder gedacht, oh Gott, was ist da jetzt schon wieder? Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass der immer mal wieder absagen muss, dass immer irgendwas ist und so, aber er hat wohl grünes Licht gegeben für Wimbledon. Der könnte möglicherweise in der dritten Runde auf Daniel Altmaier treffen, wenn Altmaier das denn bis dahin schafft. Dann hätten sie, glaube ich, jetzt schon bei dem dritten Grand Slam Turnier gegeneinander gespielt, aber dritte Runde muss natürlich erstmal erreicht werden. Also Sinner zuerst gegen Cirundolo, gegen Juan Manuel Cirundolo und Altmaier gegen Vukic. Dazwischen stecken auch noch Kecmanovic und Schwarzmann, nur mal so nebenbei, klar, nicht unbedingt jetzt so absolute Rasenspieler, aber trotzdem natürlich namhafte Spieler. Daniel Evans hat man da noch mit dabei als Gesetzten. Dann Nishioka könnte dann möglicherweise auf Köpfer oder Otte treffen, wenn Nishioka sich durchsetzt. Und ganz gespannt bin ich auch auf Yannick Hanfmann. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter runter. Der trifft auf Taylor Fritz und hat den in Rom geschlagen. Und Taylor Fritz weiß ich momentan auch nicht so richtig. Letztes Jahr ja dieses Viertelfinale da gespielt. Das war richtig stark gegen Nadal. Verliert das am Ende im Match-Tiebreak. Auch das ist in der Breakpoint-Doku zu sehen. Ganz interessant nochmal Ausschnitte davon. Und Hanfmann ist einfach in einer sehr, sehr guten Form. Also natürlich ist es hart gegen Taylor Fritz, aber überhaupt nicht unmöglich. Und dann könnte vielleicht sogar auch für Hanfmann noch ein bisschen was gehen. Also halte ich nicht für ausgeschlossen. Dann hast du noch ein bisschen weiter unten, müssen wir jetzt nicht zu klein werden, Bautista Agut, der ist auf Rasen gar nicht so schlecht, muss man sagen. Den sehe ich tatsächlich möglicherweise auch. Dritte Runde, vierte Runde, kann ich mir schon vorstellen. Shapovalov ist da noch mit drin und ganz unten Kaspar Rüd. Und Rasen ist nicht sein Freund. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber weiß ich gar nicht, ob da nicht auch, also trifft auf einen Qualifikanten, erste Runde aus Frankreich. Danach Brody, ja, Lestienne, ist schon nicht ganz leicht, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe Angst, den zu unterschätzen. Wir wissen, warum. Ja, so lasse ich es vielleicht erstmal stehen. Ich will nicht zu viel.
Ja, zu meinem Freund Rüd komme ich noch. Ja. Ich fange erst mit Sinner an. Ich würde den normal auch als recht klaren Favoriten in dem Viertel sehen, wenn er halbwegs Normalform hätte und die ist gerade schwer einzuschätzen. Er stand vergangenes Jahr im Viertelfinale in Wimbledon, hat Alcaraz besiegt, hat gegen Djokovic mit 2 Sätzen geführt, ehe der sich steigerte und Sinner, ja, wie so oft die Nerven im Weg standen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Sinner früher oder später in irgendeinem 5-Satz-Match verliert. Das ist bei ihm relativ sicher. Seine jetzige Rasensaison macht einen halt ein bisschen stutzig. Also Herzog-Bosch unterlag er Rusovori. In Halle hat er sich dann durchgebissen gegen Gasquet und Sonego. Danach musste er aber gegen Bublik ja nach Satzrückstand aufgeben. Linker Oberschenkel wohl Probleme gemacht. Und man zeigt zwar bei körperlichen Problemen immer schnell auf Alcaraz, aber wenn man sich mal... Sinner kämpft auch schon ganz schön auf, häufig in diesem Jahr damit, fällt mir auf. Also ja, der Draw ist für ihn schon recht gut. Also ich sehe da jetzt keine große Baustelle bis Taylor Fritz eigentlich, wo ich denke, okay, da würde er verlieren. Wenn der Körper hält, das ist natürlich klar, dann erwarte ich schon mindestens die vierte Runde, wo er auf Taylor Fritz treffen könnte. Du hast erwähnt, das epische Viertelfinale von Fritz gegen Nadal im Vorjahr, da dürfen sich die meisten wohl noch erinnern. Fritz spielt für mich aber dieses Jahr eine überraschend schwache Rasensaison. 3 Turniere, 2 Matches gewonnen, Also wenn er sich da nicht steigern kann, ist es in Runde 1 vorbei. Das hast du schon völlig richtig gesagt mit Jannik Hanfmann. Der ist gut drauf, hat in Halle knapp gegen Rublev verloren im Achtelfinale. Auf Mallorca spielt er jetzt am Freitagabend Halbfinale, nachdem er ja unter anderem Tsitsipas besiegt. Ja, auf Rasen machen das gefühlt alle gerade trotzdem. Und wenn wir bei den Deutschen sind, ja, Köpfer gegen Otte finde ich auch spannend. Und man kann das ja also unterschiedlich sehen. Du hast ja jetzt, du sitzt eher auf Köpfer. Ich weiß es nicht. Also Köpfer hat beim Challenger Nottingham das Halbfinale erreicht, ehe Mallorca wegen einer Handgelenksverletzung absagte. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie es da aussieht genau. Oskar Otte hat lange mit seiner Form gekämpft, hat mich aber in der Wimbledon-Quali beeindruckt, da habe ich ein bisschen was gesehen, hat sich durch einen durchaus tricky Teil der Auslosung gekämpft. Ich würde einfach mal da konträr mit Otte jetzt mal gehen, aber es ist knapp. Deswegen schauen wir mal, wer da sich durchsetzt. Genau, Altmaier gegen Vukic, schon eine Chance auf Runde 2 für ihn. Sicher enges Duell. Der Australier hat da auch in Eastbourne ein gutes Match gegen Nakashima gezeigt. Aber du kannst dich als Ungesetzter jetzt nicht, glaube ich, beklagen, wenn du in Runde 1 keinen Gesetzten erwischst. Und ja, aber wirklich verrückt ist für mich dieser untere Teil des Achtels. Das ist ein bisschen Würfel. Ich will meinen Tipp noch nicht zu weit vorweggreifen. Ich komme zu meinem Freund Kaspar Rüht, wo wir ja angekündigt haben, den nicht mehr unterschätzen zu wollen. Aber ich bin ganz froh, dass ich diesen Nachsatz gewählt habe, außer Wimbledon. Weil, meine Güte, also was ist denn das für eine Vorbereitung? Macht er das absichtlich? Will der uns veralbern? Also, wenn ich die mal zusammenfasse, Golf spielen, Tontauben schießen, Tennis auf Hartplatz, Musikkonzerte. Das war die bisherige Vorbereitung. Und er hat auch gesagt, das hat er vergangenes Jahr schon gesagt, Rasen ist etwas für Golfer. Ich ziehe es vor, Golf zu spielen statt Tennis auf Rasen. Gut. Jetzt hat er auch noch beim Exhibition Hurlingham Classic da erstes Match abgesagt. Geplant ist jetzt, dass er am Samstag zumindest gegen Team spielt. Zu Barbara Schett, der Eurosport-Expertin, hat er ja auch schon gesagt, er habe eine Rasenallergie. Gut, die hat Lisicki auch, also man kann da trotzdem erfolgreich spielen. Aber es gibt wohl einen Grund, warum man Wimbledon hoch motiviert ist. Und das wäre, weil The Weeknd da am Wochenende nochmal ein Konzert in London hat. Und wenn er das erste Wochenende erreicht, dann könnte er die nochmal sehen. Also gut, ich meine, wie man sich motiviert, ist am Ende ja egal. Hauptsache, man kann es. Mal schauen, ob das klappt, weil erste Runde französischer Qualifikant. Ich glaube ehrlich, dass es fast egal ist, wer sein Gegner ist. Also wir haben keine Ahnung, wie Rüd jetzt auftreten wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat vergangenes Jahr immerhin Runde 2 erreicht. Ich bin gespannt, wie weit du dich traust, ihn zu tippen, Nahat. Das muss noch kurz warten, aber auch sonst in dem Achtel ist ja Wahnsinn. Also Djokovic ist kein guter Rasenspieler. Schapovalov kann gut spielen auf Rasen, war schon im Wimbledon-Halbfinale, aber ist auch so eine Wundertüte. Stuttgart erste Runde, chancenlos in Halle gegen Zverev. Also insofern, ja, Roberto Bautista, gut, hast du schon gesagt, auf den gilt es zu achten. War ja jetzt auch in Halle im Halbfinale, unter anderem Medvedev geschlagen. Ja, das ist schon jemand, auf den man ganz genau gucken muss, glaube ich, da unten. Ja, ich überlege noch kurz wegen meinem Tipp. Lass uns mit Viertel 4 erst abschließen. Da haben wir Open Rublev und Auger Aliassime als Höchstgesetzte, aber eben auch Vorjahresfinalist Kyrgios und Halle-Sieger Bublik sind da oben vertreten. Dazu Matera aus deutscher Sicht. Unten haben wir Musetti, Hurkacz, aber vor allem eben Novak Djokovic. Und hier ein kurzes Quiz für unsere Hörer, denn du kennst die Antwort, Dennis. Wer hat über Novak Djokovic Folgendes verfasst? Wer authentisch, offen, ehrlich, generös und mutig ist, wird verurteilt und bei jedem Schritt kritisiert. Aber genau mit diesen Werten bereitet er den Weg für zukünftige Generationen. Na, wer hat das wohl gesagt?
Tja, wer hat das wohl gesagt?
Richtig, Novak Djokovic hat das natürlich selbst über sich verfasst. Ich wollte dir das nur vorab mitgeben, Dennis. Auch für den Fall, dass du jetzt kritische Töne über Djokovic anschließen lässt, weil dir muss klar sein, dass wir alle wissen, warum du das dann tust.
Ja, nee, ich lasse das einfach mal so stehen. Da kann jeder selber mal drüber denken, was er möchte oder was sie möchte. Ob man das so von sich selbst, so über sich selbst schreiben muss. Okay, also. Djokovic ganz unten. Es ist das Vorjahresfinalviertel, habe ich mir hier aufgeschrieben, denn wir haben mit Novak Djokovic und Nick Kyrgios die beiden Vorjahresfinalisten in einem Viertel, was ja erstmal sehr, sehr interessant ist. Da denkt man natürlich gleich, Viertelfinale, warum denn nicht? Vielleicht Kyrgios gegen Djokovic und es wäre auch ganz toll, aber das glaube ich momentan ehrlich gesagt noch nicht, denn oben ist Andrei Rublev und Andrei Rublev ist einfach ein sehr zäher Spieler auf Grand Slam Niveau. Natürlich hat Nick Kyrgios alles, was man braucht, aber wir haben auch in Stuttgart gesehen und er hat auch selbst gesagt, dass er noch Zeit braucht. Und deswegen glaube ich, natürlich kann Nick Kyrgios, erste Runde übrigens gegen David Goffin, der ist mit einer Wildcard hier reingekommen, natürlich kann er das packen, natürlich kann er auch die zweite Runde überstehen, aber falls es zum Duell mit Rublev kommt in der dritten Runde, glaube ich persönlich, dass Rublev einfach der Konstantere ist und Kyrgios noch nicht ganz so weit ist. Deswegen glaube ich nicht, dass wir nochmal so einen ganz tiefen Run von Kyrgios sehen, auch wenn ich es irgendwie sehr cool finde, weil auch das ist in der Breakpoint-Doku nochmal gewesen, was da mit Tsitsipas gewesen ist, und das ist ja wirklich irre. Das vergisst man ja auch teilweise wieder in den Monaten danach, aber das war ja auch ganz wild. Genau, und dann hast du noch Alexander Bublik, ja, der hat Halle gewonnen, der hat uns alle total überrascht, ist ja auch so ein Phasenspieler, manchmal weißt du irgendwie, also dann spielt er unfassbare Bälle, ganz viele Stops und dann fehlt ihm immer auf der anderen Seite immer die Konstanz. Jetzt sind 2 Wochen Grand Slam natürlich sehr, sehr lang. Ich glaube jetzt nicht, dass er ganz am Ende dann irgendwo noch mit dabei sein wird, aber der ist natürlich total gefährlich. So, dann haben wir Maxim Matera, auch der hat die Quali überstanden, stark. Der ist da jetzt gefährlich nah bei Felix Auger-Aliassime, aber von dem hört man ja überhaupt nicht mehr viel. Also der ist ja so ein bisschen, ich bin mir gar nicht so ganz genau sicher, was da los ist, aber der war ja mal sehr, sehr viel mehr so im Sprachgebrauch eigentlich drin. Das, von dem würde ich sagen, müssen wir nicht ganz so viel erwarten. Bisschen weiter unten, Lorenzo Musetti fühlt sich natürlich eher auf Sand wohl. Dann, ja, vielleicht noch Hubert Hurkacz. Man guckt natürlich, ich denke auch an deine Ausgangsfrage, wer traut sich gegen Novak Djokovic? Und ja, immerhin hat Hurkacz am Ende Roger Federer mit 6-0 nach Hause geschickt. Vielleicht traut sich Hubert Hurkacz das zu, keine Ahnung. Djokovic könnte da noch, ja, Wawrinka ist da auch noch drin da unten. Natürlich auch so ein Name, der immer noch mal raussticht, aber gegen Rusevuri. Erste Runde ist jetzt auch nicht so leicht. Der führt im direkten Duell 1-0, habe ich mir nochmal angeguckt. Rusevuri gegen Wawrinka. Und Djokovic selbst gegen Kachin oder dann Nakashima Thompson könnte sein. Ja, aber Echeverri wäre der nächste Gesetzte. Dann möglicherweise Hurkacz oder Musetti. Klar, Musetti hat schon mal klar geführt gegen Djokovic, aber auch auf einem anderen Belag. Deswegen glaube ich nicht, dass da besonders viel geht.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Auch ich werde es natürlich nicht wagen, jemanden zu kritisieren, der den Weg für zukünftige Generationen bereitet. Es wird heute in einer Woche 10 Jahre her sein, dass Djokovic zum letzten Mal auf den Center Court von Wimbledon verloren hat. Das ist schon eine brutale Statistik. Aufmerksam hören fällt jetzt sicher auf, dass er nicht 10-mal in Folge gewonnen hat. Das ist richtig, aber er hat halt immer auf Courts verloren, die nicht der Center Court waren. Und da Djokovic ja nicht nur mit dem Grand Slam-Siegen aktuell Geschichte schreibt, sondern auch mit den Ansetzungen. Also er hatte 7-mal Rod Laver Arena in der stark bevorzugten Night Sessions von ihm, 7-mal exklusiv Philippe Chatrier bekommen. Wir können, glaube ich, in Wimbledon von 7-mal Center Court ausgehen. Ich möchte übrigens, dass dieser Angestellte von Djokovic, der diese Ansetzungswünsche bei den Veranstaltern hinterlegt, in Zukunft auch meine Gehaltsgespräche führt, weil das scheint ein sehr überzeugender Typ zu sein, habe ich das Gefühl. Nein, im Ernst. Djokovic kann sich nur selbst schlagen. Also die größte Gefahr ist, glaube ich, wirklich, dass er keine Herausforderung sieht, denn gefühlt hat er keinen Rivalen hier. Ich bin mir da recht sicher, dass der sich wieder selbst irgendwie 1-2 Aufgaben stellen wird und vielleicht mal einen Satzrückstand oder sich ein bisschen mit Publikum anlegen. Also ihm wird da schon was einfallen, weil er ist einfach allen überlegen. Brauchen wir gar nicht drum herum reden. Und über seinen Draw kann er auch kaum unglücklich sein. Also Kachin, ja, auf Sand wäre es vielleicht in Runde 1 interessant gewesen. Aber sonst, er hat da wirklich Sandblattspieler bei sich. Klar, Stan Wawrinka würde ich mir zum Beispiel bei den US Open in der frühen Runde sehr gerne angucken. Aber halt nicht auf Rasen, weil das ist nicht Wawrinkas Belag. Und ja, Musetti Hurkacz, ich meine, der Italiener war jetzt in Stuttgart und Queens im Viertelfinale, er hat gefühlt halt die geschlagen, die er schlagen muss, aber eben auch nicht mehr. Ja, Hurkacz mit seinem großen Spiel auf Rasen kann sicher gefährlich sein. Du hast das mit Federer angesprochen, der war aber da natürlich auch nicht mehr voll auf der Höhe, beziehungsweise eben körperlich angeschlagen. Und Hurkacz fehlt für mich gerade aktuell die Form, um Djokovic wirklich gefährlich werden zu können. Deswegen, ich finde das obere Viertel deutlich lustiger. Also Kyrgios hat ja da gesagt, wenn ich es nicht bin, kann niemand Djokovic schlagen. Und aus Spannungssicht ist es, finde ich, bedenklich, aber man kann ihm nicht mal so richtig widersprechen. Ich würde Djokovic aber ehrlicherweise auch nur in den ersten 3 Runden über Best of 5 zutrauen, also danach nicht mehr. Er hatte in Stuttgart diesem Jahr auch definitiv ein Fitnessdefizit, finde ich. Und Halle und Mallorca hat er dann abgesagt. Also keiner weiß, in welcher Form der antritt, sonst es könnte auch schon gegen Goffin theoretisch vorbei sein. Natürlich hat er das Spiel, aber um durch die ersten Runden zu kommen. Aber mit der Fitness gegen Rublev, ich weiß ja nicht. Also Rublev ist kein Mega-Rasenspieler, aber relativ solide im Vergleich zu den anderen in dem Viertel.
Genau.
Also er hat da schon durchaus Chancen auf ein Viertelfinale gegen Djokovic. Und das wäre auch das absolute Maximum. Und auf Rasen ist halt eine noch geringere Gefahr über Best of Five für Djokovic als auf anderen Belegen. Es bliebe noch der verrückte Bublik. Den hätte ich mir auch in den ersten zwei Runden gegen Djokovic gerne angeguckt, wenn der eben noch ein bisschen seine Form sucht, weil der ja auf Rasen erstmal nicht spielt, sondern nur in Wimbledon. So habe ich aber große Bedenken, dass Bublik sich lange genug zusammenreißt und seriös spielen kann, um überhaupt so weit zu kommen. Und B, wäre dann Djokovic auch schon viel zu gut in Form. Also was ich halt so bezeichnend finde, als ich zuletzt schaute, hatte Bublik mit 15 Siegen die meisten Siege auf Rasen in den vergangenen zwei Jahren, was halt auch viel aussagt, weil so gerne ich mir Bublik angucke, aber der den Sport halt wirklich nur so halbwegs ernsthaft betreibt, hat die meisten Siege auf Rasen, das sagt auch schon viel über den Rest aus. Also Djokovic nehme ich natürlich aus, der spielt nur in Wimbledon, aber es zeigt, es fehlt wirklich da gerade dahinter Konkurrenz. Vielleicht bekommen wir sie bald durch Alcaraz, Rune, mal schauen. Ja, Roger Sim hast du erwähnt in dem Quarter. Also ich kann da jetzt auch nicht viel große Aufklärung betreiben. Ich weiß, er hatte Schmerzen in der Schulter immer wieder. Darüber hat er geklagt auf der Sandplatzsaison. Und als er gegen Fonini in der ersten Runde in Paris ausschied, hat er auch gesagt, dass er in der Nacht sich krank gefühlt hatte. Also er hat jetzt nicht ein Match auf Rasen. Keine Ahnung, wo der steht. Also mich würde da auch nicht überraschen, wenn der in den ersten ein, zwei Runden rausgeht. Er wäre ja ein mögliches Zweitrundenduell für Matera, der echt eine starke Quali gespielt hat, sich auch gegen den Alcaraz-Bezwinger Marochan da durchgekämpft hat in 5 Sätzen. Also er hat da eine Chance gegen Goyo, finde ich. Der Kroate hat auch in Halle, was glaube ich, wo er Altmaier in 2 Sätzen unterlegen war. Ja, aber jetzt lass uns einfach mal zu den Tipps kommen. Und bevor wir die Viertelfinals tippen, sag mal noch so deine Überraschungstipps. Wo denkst du dir, hey, die 3 hochgesetzten Spieler, die können schon recht früh erwischen?
Ja, also Tsitsipas haben wir schon drüber gesprochen, den kann es auf jeden Fall erwischen, der ist hochgesetzt. Sind wir eben schon drauf eingegangen, das würde mich nicht wundern. Übrigens auch nicht, den nehme ich da auch mal mit rein, vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber Sebastian Korda, der ja selbst auch gesagt hat, hast du ja vorhin schon kurz erwähnt, dass er sich einiges zutraut, der trifft auf Vesely in der ersten Runde, so ein Linkshänder, wuchtiger, großer Typ, muss erstmal gespielt werden. Möchte ich mal als mögliches Upset irgendwie mit reinnehmen. Naja, und dann als Upset vielleicht nicht unbedingt ein Hochgesetzter, der dann rausgeht, aber als Upset sehe ich dann Andy Murray relativ weit, ja.
Mhm. Okay, also einen positiven Upset sozusagen.
Genau.
Genau, ja, ich bin, wenn ich ehrlich bin, also negative Überraschung bis auf Djokovic, da traue ich es allen zu. Also der Tradition zuliebe aber, und weil ich so eine Rasenvorbereitung wirklich selten gesehen habe, nenne ich trotzdem Kaspar Ruud als erstes. Ja. Kannst dich schon wieder freuen drauf, nächste Woche, das dann wieder in 2 Wochen vorzuspielen. Ja, es würde mich ehrlich sehr überraschen, wenn wir den in Runde 3 sehen. Ich weiß, ich sage das nicht zum ersten Mal. Vielleicht motiviert ihn das mit The Weeknd so sehr, das Konzert, aber andererseits, er kann ja trotzdem in London bleiben. Er muss ja nicht die Stadt verlassen, nur wenn er ausgeschieden ist. Also kann er notfalls im Mixed auch noch antreten, aber gut. Mein Name Nummer 2 ist auch Stefanos Tsitsipas. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie der die zweite Woche, also das Achtelfinale, erreichen soll. Ich glaube auch spätestens in Runde 2 ist da vorbei. Ja, und dann, also Bublik traue ich übrigens auch alles zu, muss ich mal sagen. Also wer den sicher im Viertelfinale gegen Djokovic sieht wegen Halle, da würde ich mal sagen, Vorsicht, der muss erstmal gegen McDonald die erste Runde überstehen. Also das ist halt komplett unberechenbar bei dem. Auch ich könnte jetzt auch Djokovic nennen, da habe ich auch große Bedenken auf Rasen. Aber ich nenne jetzt sogar noch einen großen Namen, was vielleicht konträr zu dir ist, aber ich gehe diesmal auf Medvedev. Weil der ist ja gerne im Trollmodus unterwegs, und nachdem er in Paris von vielen, auch mir, überschätzt wurde, freut er sich jetzt, wenn er vielleicht von allen unterschätzt wird, und beweist allen erst recht. Aber ich würde es dennoch wundern, wenn der in Woche 2 noch dabei ist, ehrlicherweise. Aber mal schauen, ob der jetzt in deinen Viertelfinaltipps auftaucht. Ich habe ja bei mir für mich schon alle großen Namen eliminiert gefühlt. Was sind denn deine Tipps?
Ganz kurz noch, weil das wollte ich vorhin schon kurz sagen, mit Djokovic und Rasen und so, ja. Ich will nur noch mal kurz einwerfen, der hat mal Halle gewonnen gegen Roger Federer im Finale. Ist ein Moment her, bevor er dann irgendwann abgetaucht ist, und nicht viel, da war er lange raus. Aber ist jetzt nicht so, dass er gar nicht auf Rasen klarkommt. Aber okay. okay, meine.
Das stimmt, der hat auf jeden Belag ab und zu mal so einen chlorreichen Lichtblick und dann taucht er 3 Jahre ab. Deswegen, also ja, man weiß es nie.
Ja. Okay, also meine Viertelfinaltipps. Oben. Carlos Alcaraz gegen Francis Tiafoe, weil ich mir vorstellen kann, dass Francis Tiafoe vielleicht eine Runde vorher gegen Holger Rune gewinnen kann. So, das ist mein erstes Viertelfinale. Dann zweites Viertelfinale, Daniel Medvedev, weil ich glaube, Grand Slam und so, nochmal anderer Modus, doch, glaube ich schon, dass er es bis dahin packen kann. Und dann das große Duell gegen meinen geliebten Andy Murray, weil Andy Murray vorher im rein britischen Duell gegen Cameron Norrie gewonnen hat. So, dann untere Hälfte, Jannik Sinner trifft auf Casper Ruud. Ja, ich setze ihn ins Viertelfinale. Ich bin da mutig. Vielleicht ist es diesmal so, dass ich damit richtig auf die Fresse falle. Und unten Andrei Rublev, weil ich glaube, er ist konstanter, zum Beispiel als Nick Kyrgios. Deswegen glaube ich, dass Andrei Rublev ins Viertelfinale geht und natürlich Novak Djokovic.
Ja, gut, also Djokovic, wenn du dazu was anderes gesagt hättest, das wär spannend geworden. Naja, ich habe schon einige andere Tipps, deswegen, ja, es wird diesmal, glaube ich, echt spannend werden. Ich habe oben aber auch Alcaraz. Ich habe Tiafoe auch überlegt, habe nervlich ein paar Fragen und habe mich dann einfach doch für Rune entschieden, bin aber auch alles andere als sicher, deswegen habe ich oben Alcaraz gegen Rune. Ich sage auch, dass ich sogar glaube, dass sich Alcaraz im Achtelfinale gegen de Minaur durchsetzen wird. Aber Herr Zverev darf mich gerne eines Besseren belehren. Im zweiten Viertelfinale habe ich, ja, Medvedev ist bei mir da schon zu Hause, deswegen habe ich Griegsboer und zwar gegen Norrie. Ja, ich weiß nicht, ob Murrays Körper so lange hält. Ich würde mich freuen, wenn du da recht behältst. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe auch zwischen Norrie und Korda überlegt. Korda hat Norrie ja in Queens im direkten Duell geschlagen, aber Norrie hat halt ein bisschen das Publikum im Rücken und ja, Korda hat dieses schwierige Erstrundenduell, was wir beide erwähnt haben. Deswegen sage ich da Griegsboer gegen Norrie. Im dritten Viertelfinale Sinner gegen Bautista Agut. Ja, eventuell Fritz noch oben, aber unten habe ich echt außer Bautista Agut nur riesengroße Fragezeichen. Und im vierten Viertelfinale ist ja eigentlich nur die Frage, so wen darf Djokovic vermöbeln? Kyrgios oder Bublik wäre interessant, aber ich traue denen halt nicht über den Weg gerade. Deswegen gehe ich auch mit dem solideren Rublev. Und ja, ich glaube auch nicht, dass diese Statistik sich ändern wird. Also das letzte Mal, als jemand Wimbledon gewonnen hat, der nicht zu den Big Four gezählt hat, waren Rune und Alcaraz noch nicht mal geboren. Also ich glaube wirklich, Djokovic ist so haushoch aber Favorit. Aber wie gesagt, das können wir dann bei unserer nächsten Folge dann tippen. Ja, aber das sind so meine Tipps erstmal bis hierhin.
Okay, alles klar. Dann haben wir das durch. Dann wechseln wir natürlich jetzt gleich aufs Damen-Draw. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch über eine etwas traurige Neuigkeit sprechen. Und zwar betrifft das Annette Kontaveit, die 27-Jährige, die verkündet hat, dass sie ihre Karriere beenden muss. Das ist auch ganz gut durch Twitter gegangen. Das war für viele sicherlich irgendwie auch überraschend, die ehemalige Nummer 2 der Welt. Wir machen diesen Podcast ja noch nicht so sonderlich lange zusammen. Also na, schon eine gewisse Zeit jetzt, aber nicht ewig. Und ich weiß immer noch, wir haben über sie gesprochen und sie war die 2 und steht weit vorne. Aber irgendwie haben wir uns auch immer so gefragt, weil so diese absolute Riesenwaffe habe ich eigentlich nie so richtig gesehen. Dann ist sie auch immer weiter zurückgerutscht. Und naja, dann kamen körperliche Probleme. 13 Jahre lang hat sie insgesamt auf der Tour gespielt. 6 Titel hat sie geholt. Es geht wohl um einen verschobenen Wirbel im Rücken. Zumindest ist das, was ich gelesen habe. Mich wundert es schon ein bisschen, dass man das jetzt auch auf längere Sicht, weil sie ist erst 27. Natürlich ist es nicht 17, ist mir schon klar. Aber dass da nicht vielleicht doch noch irgendwie was zu machen ist. Aber okay, es ist traurig. Sie hat mit Torben Belz zusammengearbeitet bis zum Schluss. Vor Roland Garros hat sich das eigentlich noch ganz gut angehört, habe ich nochmal nachgelesen. Deswegen war es vielleicht auch für manche überraschend. Was sagst du dazu?
Ja, einiges, aber erstmal also offiziell degenerative Veränderung der Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule und es wird halt als chronisch bezeichnet. Mhm. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich habe schon von jemandem gehört, der das auch hat, dass das mit Leistungssport sehr schwierig ist. Vielleicht gibt es da oder wahrscheinlich, hoffentlich irgendwann Mittel dagegen, aber aktuell scheint es wohl noch nicht der Fall zu sein. Ich habe Conterweigh schon sehr lange verfolgt oder auch gesehen. Ich glaube, erstmals war sogar bei den Junioren in Roland Garros 2012, meine ich, als sie im Halbfinale gegen Annika Beck gespielt hat. Dachte ich damals, sie wird Nummer 2 der Welt mal. Also nein, es ist bei Junioren immer schwer zu sagen. Ich habe das Spiel auch da schon ganz nett gefunden. Aber ich hatte jetzt nicht das gleiche Gefühl, wie als ich Świątek bei den Juniorinnen gesehen habe. Und ihr fiel dieser Durchbruch auf der WTA-Tour ja auch lange schwer. Hatte auch mit pfeiferschen Drüsenfieber zu kämpfen. Und in Stuttgart, wir werden immer wieder auf Stuttgart zu sprechen kommen, da hat sie Garbine Muguruza besiegt. Erstmals eine Top-10-Spielerin. Und das ist halt so die erste Verbindung mit mir auch. Das war einer meiner ersten Tennisturniere damals. Sie hat da in den Folgejahren in Stuttgart immer stark gespielt, als ich vor Ort war. Aber ich würde das jetzt eher auf den Hallenbedingungen schieben, als auf meine Anwesenheit. Nein. Weswegen ich die auch immer als Spielerin sehr schätzte, war, weil sie, man ist als junger Journalist schon immer nervös bei so ersten Turnieren, speziell auch Fragen nicht in deiner Muttersprache zu stellen. Jetzt war zu 17 auch noch das Turnier von Sharapovas Comeback nach der Dopingsperre. Also da waren Leute von der ganzen Welt da, BBC und was weiß ich noch. Und bei ihr war halt deutlich weniger Medienrummel. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Jahr war oder 2018, aber ich erinnere mich, dass ich bei ihr ein bisschen üben konnte, mehr Fragen zu stellen und mir ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Und sie war immer sehr nett, das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung und hat da eigentlich gute Antworten gegeben. Also sie hatte halt auch einfach keinen einfachen Weg, war nicht das Übertalent, du hast das gesagt, mit dem besonderen Schlag, aber die hat sich halt Schritt für Schritt nach vorne gekämpft. Sie hat dann im Herbst 2021 wirklich eine Zeit lang auch fast unschlagbar ausgesehen. Also da war es ein bisschen unglücklich, dass sie so knapp an Świątek bei den US Open 22 gescheitert ist, weil als da Raducanu gewonnen hat, das war für mich ihre größte Chance, dass sie irgendwie bei einem Grand Slam mal richtig, richtig weit gehen hätte können. Hat aber danach 3 Turniere in Folge gewonnen, die 4 WTA-Finals erreicht. Keine Spielerin hat in diesem Jahr mehr Matches gewonnen als sie, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, zwischen Herbst war es und Frühling 2022 hat sie mal 22 Matches in Folge in der Halle gewonnen. Nur Steffi Graf und Monika Seles haben mehr geschafft. Also das sind schon unglaubliche Statistiken. Graf übrigens 43, also fast das Doppelte. Aber gut, das ist dann eigene Kategorie. Und der Anfang vom Ende war dann ausgerechnet halt Stuttgart, als sie gut gespielt hat, aber knapp Sabalenka sich geschlagen geben musste. Und da ist sie dann bei der Abreise oder Anreise nach Madrid auf jeden Fall an Corona erkrankt, ist viel zu früh zurückgekehrt, hat Nachwirkungen gespürt. Und ja, sie wurde dann in der Phase Nummer 2 der Welt, weil sie einfach wenig Punkte zu verteidigen hatte. Aber das war so ein bisschen der Anfang vom Ende. Schade ist, dass sie dieses Duell mit Serena damals verloren hat bei den US Open, weil es wäre noch ein schöner Höhepunkt für sie gewesen. Das Publikum war da auch ein bisschen brutal zu ihr, muss man sagen, hat ihre Fehler gefeiert. Da ist ja dann auf der PK auch in Tränen ausgebrochen. Jedenfalls hat sie danach die Saison wegen Rückenschmerzen schon beendet und dann haben wir später eben erfahren, dass da wirklich was Chronisches ist, was letztlich ihre Karriere beendet hat. Wer die Tour ein bisschen enger verfolgt hat, weiß, dass sie eine der beliebtesten Spielerinnen auf der Tour war. Das hat man auch auf ihrem Instagram-Account dann gesehen. Also das sagt man oft bei einigen, aber wie gesagt, wie viele Nachrichten bei ihr da eingedrudelt sind von wirklich allen Spielerinnen, Top-Spielerinnen außerhalb der Top 100, das war wirklich komplett überfüllt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Camilla Giorgis Rücktrittsankündigung so viele gebrochene Herzen von Kolleginnen gepostet werden. Jedenfalls danke, Annette Conterweit. Du wirst der Tour fehlen und ich hoffe, dass sie dem Tennis irgendwie erhalten bleibt. Ja, das wollte ich nur dazu sagen.
Wow, das war ja eine kleine Liebeserklärung. Ich wusste gar nicht, dass das hat dir wahrscheinlich schon was bedeutet, dass du da in diesen Pressekonferenzen ihr da so früh entgegentreten konntest und so weiter. Das war ja ganz, ganz ausführlich gerade.
Okay. Ja, also das war Zufall, dass das natürlich sie gerade war, aber ich bin da auf jeden Fall dankbar, dass, weißt du, man erlebt unterschiedliche Sportlerinnen und Sportler, die sich unterschiedlich verhalten auf Pressekonferenzen und sie war da immer sehr zuvorkommend, so möchte ich es einfach formulieren.
Okay, dann lass uns jetzt über die einzelnen Viertel bei den Damen auch reden, in Anbetracht der Zeit auch schon, wir sind schon mal ganz gut vorangeschritten, aber genau das ist immer die Herausforderung, auch das ist nicht so leicht mit diesen Draws, wenn man da so durchgeht. Diesmal machst du den Anfang. Ich sag die Gesetzten. Also natürlich Iga Świątek ganz oben in diesem ersten Viertel. Ganz unten ist dann Coco Gauff. Und danach noch am höchsten gesetzt sind Belinda Bencic und Daria Kasatkina.
Ja, also was direkt auffällt, ist, dass Świątek einen sehr guten Draw erwischt hat. Also allein der Draw muss ich für mich für eine zu eine der Favoritinnen. Auch wenn sie auf Rasen ist in der Vergangenheit einige Probleme hatte, aber die obere Hälfte ist deutlich angenehmer als die untere. Fragezeichen ist halt, wie es gesundheitlich aussieht. Sie hat heute in Bad Homburg ihr Halbfinale absagen müssen, hatte eine unruhige Nacht wegen Fieber und möglicher Lebensmittelvergiftung. Also gehen wir aktuell davon aus, dass sie sich rechtzeitig erholt, weil damit steht und fällt natürlich alles. Dann ist der Draw echt gut. Ja, also Lin Shu war im mäßig besetzten Birmingham im Halbfinale, dort aber echt chancenlos, als mit Krejcikova die erste richtig gute Gegnerin kam. Klar, Martic muss man als mögliche Drittrundengegnerin ernst nehmen, war vergangenes Jahr im Achtelfinale in Wimbledon. Aber das ist halt kein gutes Matchup wenn sie auf Świątek trifft. Da ist sie bisher auch immer untergegangen, auch wenn sie noch nicht auf Rasen gegeneinander gespielt haben. Klar, Bencic kann auf Rasen sehr gut spielen, aber da wissen wir nicht, was bei der gerade so richtig los ist. Ja, die war verletzt nach Charleston, hat aber seitdem nur ein einziges Match gespielt. Das war ihre erste Rundenniederlage in Paris, danach wieder nicht. Obwohl man eigentlich weiß, dass sie Rasen liebt. Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Unten ist spannend. Also Kasatkina spielt gerade stark in Eastbourne, steht im Finale gegen Madison Keys. Aber da wissen wir, dass die Frage mit dem zweiten Aufschlag, der muss natürlich halbwegs funktionieren. Und sie darf nicht halt in eine Gegnerin rennen, die sie mal einfach überpowert. Azarenka zuletzt wenig berauschend. Am spannendsten ist aber Erstrunde wohl Venus Williams gegen Jelena Svitolina. Da schauen wahrscheinlich alle darauf, ist das Spiel Svitolina nach ihrer Schwangerschaftspause zurück. Venus Williams beeindruckt gerade mit 43 Jahren, hat da zuletzt Georgia ein Wahnsinnsmatch in Birmingham geschlagen. Vor allem der Ausschlag sieht wieder richtig gut aus, sie kommt da an die 200 km/h ran. Also das ist echt eine Waffe und macht sie auch gefährlich. Ich würde auf anderen Belegen Svitolina wahrscheinlich klar vorne sehen, weil sie die Ballwechsel durch ihre starke Laufarbeit für Venus zu kompliziert und intensiv machen kann. Aber auf Rasen traue ich Venus den Sieg echt zu. Also Svitolina hat sich gegen Frovirtova in Birmingham auch nicht gut präsentiert. Da lief wenig zusammen. Wir haben da unten sonst noch Elise Mertens, die ja bei Grand Slams eigentlich immer Runde 3 mindestens erreicht. Und Coco Gauff, die hatte ja in Wimbledon ihren Durchbruch. Und ja, jetzt ein interessantes Erstrundenduell mit Sofia Kenin. Weil die hat ja Gauff eine Sache voraus, einen Grand Slam-Sieg. Aber ja, auch wenn Gauff heute gegen Keys verloren hat, ich glaube schon, dass Gauff da gute Chancen hat, das Achtelfinale zu erreichen. Dann könnte sie halt auf Kasatkina treffen, wo sie eine ziemlich negative Bilanz hat, 0-3. Das wäre spannend. Was meinst denn du denn zu dem Quarter?
Ja, hast jetzt schon natürlich eine Menge gesagt. Mir ist noch aufgefallen, Linda Frovirtova ist da oben noch mit drin. Wenn die jetzt gegen Martic vielleicht gewinnen sollte, also einfach nur mal so rein hypothetisch, so eine dritte Runde Świątek gegen Frovirtova würde ich einfach so aufgrund des, ja, Matchups irgendwie ganz interessant finden, würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Ich glaube auch, dass die Setzposition von Bencic gerade nicht ganz so aussagekräftig ist, hat auch noch nicht auf Rasen gespielt in diesem Jahr, deswegen da weiß man eigentlich gar nicht, was passiert. Bei Kasatkina, die habe ich eigentlich auch auf dem Zettel, muss ich sagen. Falls es wirklich dazu kommen sollte, dass sie gegen Azarenka läuft, gegen die hat sie noch nie gewonnen. Allerdings glaube ich, dass so momentan Kasatkina hat ja also viel gespielt, hat intensiv gespielt, hat gut gespielt, fand ich in der letzten Zeit eigentlich. Ich habe sie auch ein paar Mal kommentiert, da hat sie mich eigentlich immer überzeugt und sie hat ja so ein bisschen auch dieses variable Spiel. Ich glaube schon, dass da was gehen kann. Also vielleicht ist hier wirklich mal was drin. 2018 hat sie mal im Viertelfinale gestanden, Kasatkina, also mal gucken. Und klar, also Williams gegen Svitolina, super interessantes Duell. Svitolina hat 24 Titel geholt in ihrer Karriere, aber keinen auf Rasen. Mal sehen. Also das finde ich auch auf jeden Fall sehr spannend. Und Coco Gauff, genau, das Matchup, hast du gerade schon gesagt, das Mögliche. So, und übrigens, wenn man mal ein bisschen, ich habe noch mal ein bisschen weiter reingeguckt, falls es dazu kommen sollte, dass Świątek gegen Kasatkina spielt im Viertelfinale, da steht es 5-1 im direkten Duell, habe ich mal nachgeschaut. Aber dieser eine Sieg für Kasatkina, der hat auf Rasen stattgefunden. Ist schon ein bisschen länger her, aber nur mal so für den Hinterkopf. Okay, wir gehen weiter zum zweiten Viertel, angeführt von Jessica Pegula und unten Caro Garcia und in der Mitte sind dann gesetzt Ludmila Samsonova und Veronika Kudermetova.
Ja, interessantes Viertel auf jeden Fall. Pegula ist ja mal so relativ konstant, aber jetzt ihre Rasensaison ist so wechselhaft, Eastbourne gegen Gauff verloren. In Wimbledon ist eigentlich eine interessante Statistik, die sie da hat. Sie hat Quali erste Runde, Quali dritte Runde, Quali zweite Runde, zuletzt erste Runde, zweite Runde und vergangenes Jahr dritte Runde. Also eigentlich können wir das Achtelfinale einloggen, weil das ist bei ihr wirklich so, das steigert sich langsam. Aber ich sehe sie in dem Viertel auch ja, relativ weit vorne, also zumindest in den ersten drei Runden. Sharif war mir auf Rasen zu schwankend bisher. Aber ich glaube, dass sie fürs Viertelfinale ja an Samsonova vorbei müsste, das sehe ich jetzt eher als schwierig an. Also das wäre ein mögliches Achtelfinale-Duell. Samsonova hat mich in der Rasensaison nicht komplett überzeugt, muss ich sagen, aber ich halte sie dennoch für die beste Rasenspielerin in dem oberen Achtel zumindest. Qin Wensheng tut sich auf Rasen bisher schwer, wobei die jetzt auch mit Wim Fissette einen neuen guten Coach an ihrer Seite hat. Mal gucken. Untere Hälfte des Viertelfinals finde ich spannend. Kudermetova und Vekic machen einen sehr guten Eindruck bisher. Kudermetova hat jetzt in Hertha und Bosch das Finale ja, knapp im dritten Satz des Tiebreaks verloren, in Berlin dann auch Sabalenka geschlagen, ehe sie zurückgezogen hat. Ist die fit, ist die für mich sogar eine Geheimfavoritin. Klar, mit Marketa Vondrusova könnte in Runde 2 eine frühe, unangenehme Aufgabe warten. Ich glaube jetzt nicht, dass Kanepi zum Stolperstein wird, weil die einfach nicht mehr die Form hat aktuell. Aber man muss eben da unten Vekic hoch einschätzen. Ein richtig gutes Spiel auf Rasen, Finale in Berlin erreicht. Ehe sie auf die kaum spielbare Kvitova getroffen ist, hat dort nicht nur Sakkari geschlagen, sondern vor allem auch Rybakina. Das könnte wirklich ein sehr gutes Drittrunden-Matchup werden. Also Kudermetova-Vekic, das fände ich sehr spannend. Ganz unten ist da ein bisschen offener. Klar, da ist Konterweit gegen die Qualifikantin Stefanini aus Italien. Ich würde ihr einen Sieg zum Abschied gönnen, aber mehr, glaube ich, geht da nicht. Für mich ist Buschkova da eher, ja, schon für die dritte Runde favorisiert, die auch in Eastbourne ein tolles Match gegen Haddad Maia hatte. Ja, beste Rasenspielerin da unten ist aber schon Caroline Garcia. Deren Form ist ein bisschen auf und ab, aber auf Rasen dann auch verbessert im Vergleich zu dem, was sie so in den Vormonaten gezeigt hat. Das Match gegen die Siki habe ich zum Beispiel gesehen, da haben ja beide je 15 Asse in 2 Sätzen serviert. Und dann ist die Kvitova unterlegen, was jetzt auch keine Schande war. Sie hat jetzt allerdings natürlich in Eastbourne gegen Kasatkina aufgegeben, Schulterverletzung. Also mal schauen, wie fit die in Wimbledon an den Start gehen kann. Aber ja, wenn sie fit ist, hat die da unten schon gute Chancen, zumindest auf die dritte Runde, beziehungsweise das Achtelfinale, könnte ich mir schon vorstellen. Was sagst du denn zu dem Draw?
Ja, finde ich ganz interessant, was du eben noch gesagt hast zu Garcia, weil ich finde auch so, allein auch von ihrer Return-Position und wie sie den Return spielt, also wenn sie den gut im Schläger hat, wenn sie den gut erwischt, dann ist es natürlich echt gefährlich, ne? Also das, was ich auf Sand noch so ein bisschen manchmal bemängele, dass sie da dann irgendwie keinen Plan B hat und sich nicht mal ein bisschen weiter zurückstellt, um den auch erstmal reinzuspielen, das kann natürlich auf Rasen noch gefährlicher sein, wenn es aufgeht. Also wenn sie den wirklich dann gut trifft, dann kommt der schon echt schnell zurück und dann ist schwer. Aber da ist das Wort wenn drin, man weiß es nicht. Finde das aber auch ganz interessant, diese Perspektive, möglicherweise gegen Vekic, weil die habe ich auch, ich mache mir mit Bleistift hier immer so ein bisschen so die dritte, vierte Runde, was so passieren könnte. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil Vekic, wie schon von dir gesagt, echt in einer guten Form ist. Ich bin auch echt gespannt auf Qin Wensheng, ob da nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geht, weil die eigentlich mit ihrem Aufschlag und ihrer kräftigen Vorhand da so, also der traue ich grundsätzlich schon was zu. Genau, und ja, oberer Teil, Pegula und so, hast du schon recht viel zugesagt, müssen wir nicht noch länger machen. Lass uns auf das dritte Viertel schauen, angeführt von Ons Jabeur, und unten ist dann Elena Rybakina, also auch das interessant, und in der Mitte sind dann Petra Kvitova und Beatrice Haddad-Maia.
Ja, für mich das stärkste Viertel. Also du hast so viele Rasenspielerinnen da drin. Kvitova, Pliskova, Jabeur, Rybakina können alle super auf Rasen spielen. Ostapenko mit Abstrichen vielleicht noch Haddad-Maia. Es ist wirklich ein sehr interessantes Viertel. Ja, also Jabeur, erste Runde gegen Magdalena Frech aus Polen. Das kann schon ein bisschen unangenehm werden. Die Frech hat den Birmingham gut gespielt, knapp an Ostapenko im Viertelfinale gescheitert. Für Lefitte Jabeur wäre das alles kein Problem, aber irgendwie, also ich weiß nicht, so ganz 100% wirkt sie mir aktuell nicht. Vielleicht ist es auch mental. Ich habe es gegen Niemeyer gesehen. Jetzt hat Julie Niemeyer da sicher auch sehr gut gespielt. Trotzdem, es war nicht die Jabeur vom Vorjahr, das muss ich ganz klar sagen. Und auch jetzt gegen Georgi, ich weiß nicht, was irgendwas stimmt damit eher nicht so ganz. Ich meine, der Jaw gibt schon Möglichkeiten, weil mein Kalinina ist jetzt auch nicht gerade in Topform. Das ist jetzt die Gesetzte, auf die sie in Runde 3 treffen könnte. Die hat jetzt gegen Kasatkina klar verloren. Du hast jetzt in dem ihrem Bereich auch noch Andreescu, aber Andreescu habe ich jetzt in Bad Homburg gesehen. Die hat damit wieder mit Handgelenksschmerzen gekämpft, konnte ihre Rückhand nicht durchschwingen. Also da würde ich jetzt auch nicht zu viel erwarten. Aber ja, ich sehe schon, also in dem Bereich, ich glaube, dass Kvitova könnte hier einen richtig tiefen Run starten. Klar ist Petra Kvitova die größte Wundertüte. Würde es überraschen, wenn sie in Runde 1 gegen Paolini rausfliegt? Wahrscheinlich nicht. Aber Kvitova hat Wimbledon schon gewonnen. Kvitova hat zuletzt überragend gespielt. Du musst dir einfach alles zutrauen. Wenn sie die Bälle trifft, dann geht sie da durch wie das Messer durch die heiße Butter. Das ist gar kein Problem. Natürlich dritte Runde vielleicht gegen Pliskova, das wäre schon interessant. Aber die hat sie gerade schon geschlagen und Pliskova kann auf Rasen natürlich fantastisch spielen mit ihrem starken Aufschlag. Aber ich schätze Kvitova stärker ein eigentlich im direkten Duell. Korpatsch bin ich gespannt, die trifft auf die Kanadierin Schau. Korpatsch hatte eine ganz gute Quali gespielt, hatte dann eigentlich schon verloren gegen Mira Andreeva, das junge Wunderkind aus Russland, aber es ist das Lucky Loser reingerutscht. Ja, zweite Runde, ich sehe das 50-50-Duell ist möglich. Genau, und wenn wir dann uns noch den unteren Teil anschauen, der ist für mich, ja, da sind schon die Namen, die da wahrscheinlich weit kommen werden, Ostapenko und Rybakina, wobei ich finde, dass Rybakina ein ziemlich tricky Draw hat. Also erste Runde Shelby Rogers ist auf Rasen schon nicht zu unterschätzen und dann, wenn man auf Runde 2 guckt, da ist Alizé Cornet, die kann auf Rasen schon ziemlich giftig sein. Mhm. Wir wissen, die hat Świątek letztes Jahr besiegt. Ich glaube schon, dass Rybakina besser ist, aber Rybakina ist gesundheitlich halt gerade eine Frage. Isborn hat sie abgesagt, Berlin ist sie gegen Vekic raus und sie hat ja jetzt auch gesagt, dass sie hat ja auch in Paris, French Open, rausziehen müssen wegen Krankheiten. Das hat sie wohl einige Nächte noch wach gehalten und sozusagen lahmgelegt. Sie konnte da erstmal nicht aus Paris abreißen und das hat sich oder zieht sich wohl noch länger, also das beeinträchtigt sie immer noch. Deswegen ist halt da so ein kleines gesundheitliches Fragezeichen bei ihr. Und das könnte natürlich Ostapenko eine Nutznießerin sein. Das ist natürlich die Wundertüte schlechthin. Die haut halt einfach drauf und wenn die Bälle drin sind, sind sie drin. Man wünscht sich manchmal, nimm doch 5% raus, das reicht immer noch, aber das ist halt nicht Ostapenko. Und ich hoffe, dass wir ein Zweitrundenduell gegen Tatjana Maria sehen. Die hat mit Köstea, ja, interessante Aufgabe, bin ich gespannt, aber ich traue Maria da schon was zu. Sie hat gegen Świątek ein gutes Match in Bad Homburg gezeigt, obwohl sie ja wirklich am Vortag erst noch vom Finale angereist war, glaube ich aus Italien war es. Also das war Reisestress, trotzdem hat sie den ersten Satz gegen Świątek gewonnen. Also Maria fühlt sich auf Rasen wohl und das war ja auch das Matchup im vergangenen Jahr mit Ostapenko, was Maria gewonnen hat in Wimbledon. Das würde ich mir gern nochmal anschauen, da wäre ich sehr gespannt darauf. Das sind für mich so die Highlights in dem Viertel.
Hervorragende Analyse. Ich habe eigentlich keine großartigen Punkte hinzuzufügen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ostapenko sich dann revanchieren will für diese Vorjahresniederlage gegen Tatjana Maria, wenn es dazu kommt. Könnte mir auch vorstellen, dass sie das packt. Und noch eine Sache zu Ons Jabeur, die mir noch eingefallen ist. Auch das war in der Breakpoint-Doku zu sehen. Vielleicht will sie das auch manchmal zu sehr. Also das war ganz interessant. Sie hat da so Einblicke gewährt und auch gesagt, dass das ihr absolut allergrößter Traum ist, Grand Slam. Und dann auch gerne Wimbledon natürlich. Dann hat sie ihr Wallpaper auf dem Smartphone geändert, hat den Pokal da im Hintergrund eingestellt. Und ich dachte so, ja, das ist alles gut als Motivation und so. Aber vielleicht ist es auch dann den kleinen Tick irgendwie zu viel, dass manchmal so ein bisschen die Entspanntheit irgendwie fehlt. Aber mal schauen. Also gönnen würde ich ihr das auf jeden Fall, weil sie macht auch da wieder einfach einen super sympathischen Eindruck. Und ich schaue dir einfach gerne beim Tennisspielen zu. Ja, genau. Und überhaupt, also dass da solche Namen dann da so früh aufeinandertreffen können wie Pliskova und Kvitova, das ist natürlich schon auch irgendwie was Besonderes. Ja, dann haben wir noch ein Viertel ganz unten. Maria Sakkari führt das an. Ganz unten dann logischerweise Arina Sabalenka an 2 gesetzt und dann haben wir da noch Krejcikova drin und Karolina Muchova.
Ja, auch ein interessantes Viertel. Ich meine, Sabalenka zum Beispiel letztes Jahr nicht gespielt in Wimbledon aus den Gründen, weil sie, die wir kennen. Sie durfte ja nicht mitspielen als Belarusin. Hat jetzt auch, finde ich, ja, durchaus überraschend in Berlin früh verloren im Achtelfinale gegen Kudermetova. An sich zählt sie natürlich zu den Favoritinnen. Der Jaw ist auch gut machbar. Klar weiß man nie, was so eine Georgie, wenn die in Runde 2 kommt. Kracheva, die eigentlich Russin, die jetzt für Frankreich startet, ist sicher nicht zu unterschätzen, aber Georgie ballert halt einfach drauf und dann schaut man, was rauskommt. Da können auch 15 Doppelfehler rauskommen und 50 Unforced Error. Das ist halt dann ein bisschen, ich will nicht sagen willkürlich, aber schwer einzuschätzen. Trotzdem hat Sabalenka sonst unten erstmal einen guten Draw, finde ich, für die ersten Runden. Ich bin sehr gespannt auf Alexandrova. Die schätze ich stark ein. Ja, also für mich vielleicht so, ja, schon eine Geheimfavoritin, würde ich sagen. Hat Hertogenbosch gewonnen, hat in Berlin auch stark gespielt, Halbfinale erreicht, ehe sie dann an Kvitova scheiterte. Also auf die gilt es unten im DM-Viertel, glaube ich, auf jeden Fall zu achten. Was wäre, Alexandrova ist eine mögliche Drittrundengegnerin von Jule Niemeyer oder Muchova. Das ist ja das Erstrundenduell schlechthin. Nicht nur aus deutscher Sicht finde ich das eines der Duelle der ersten Runde, weil Niemeyer natürlich vergangenes Jahr im Viertelfinale stand. Wir haben halt ein kleines Fragezeichen hinter ihrer Gesundheit, da sie ja leider aufs Handgelenk gefallen ist und sich das verstaucht hat. Muchova haben wir aber auf Rasen jetzt noch gar nicht gesehen, also nach ihrem sensationellen Finalrun in Paris. Wir wissen, dass die sehr stark spielen kann auf Rasen, das haben wir ja mal angedeutet, aber jetzt haben wir sie halt gar nicht gesehen. Das Matchup ist für mich neben Svitolina und gegen Venus Williams das Spannendste bei den Damen in der ersten Runde, wo ich wirklich sehr gespannt bin. Ja, und wenn wir dann oben noch gucken in dem Viertel, Zachary Kostyuk ist ein gutes Erstrundenduell. Man weiß ja nie bei Zachary, so Erstrunden ist immer tricky für sie. Da bin ich gespannt. Es könnte dann in der zweiten Runde zum Beispiel Zachary Badosa kommen, wobei Badosa ja jetzt gesundheitlich ein Fragezeichen war, hat ja seit Rom nicht mehr gespielt. Selbst Herr Tsitsipas war sich nicht sicher, ob Badosa in Wimbledon antreten wird können. Apropos, ich sehe gute Chancen für meine Prognose, dass wir jede Pressekonferenz von einem der beiden eine Frage zum anderen bekommen. Also bisher war das der Fall. Tsitsidosa dominiert weiterhin die Schlagzeilen. Leider nicht auch im sportlichen Bereich. Naja. Ja, noch kurz die letzten Namen. Ich würde auf Madison Keys gucken, die am Finale von Eastbourne ist aktuell. Die hat natürlich die Power um ja ganz viel. Also sie schlägt eine härtere Vorhand als die meisten Herren, hat einen guten Ausschlag. Bei ihr ist halt wirklich die Konstanz. Die kann dir halt auch 60 Fehler problemlos in 2 Sätzen wegballern. Also wenn sie halt eine Gegnerin trifft, die sie entnervt, dann wird es eng. Aber wenn Keys mal Selbstvertrauen und Form hat, wird die schwer zu stoppen sein. Da bin ich mir sicher. Ja, und ansonsten vielleicht Potapova muss man schauen, aber Krejcikova finde ich noch interessant. Sie hatte ja Probleme, seit sie sich selbst mit zu den Big Three dazugezählt hat, also zu Bakina, Świątek und Sabalenka. Seitdem lief es nicht mehr so, aber die hat sich jetzt auf Rasen verbessert gezeigt, war immerhin im Finale von Birmingham. Aber da ist auch das Wunderkind Andrejewa in der Nähe. Ich glaube jetzt nicht, dass die auf Rasen schon so weit ist, um dafür viel Furore zu sorgen, aber unterschätzen würde ich sie nicht. Durch die Quali hat sie sich gekämpft und das wäre ein mögliches Zweitrundenduell für Krejcikova, was ich gerne sehen würde.
Also, Andrejewa, da wirst du dich gleich noch wundern, ne, wo ich die hinsetze. Okay. Wir wollen auch mal so ein bisschen ein paar Upsets und irgendwelche Besonderheiten. Ich meine, wir erinnern uns alle, wie das damals bei Boris Becker mal gelaufen ist. Ne? Also, ja, ich glaube, also ich bin auch gespannt, was zum Beispiel so ein Wechsel von Marc-Philippe Poussis in die Box von Maria Sakkari bewirken kann. Der war ja vorher bei Tsitsipas, jetzt ist er bei Sakkari. Vielleicht ändert das so ein bisschen was. Ich hoffe bei ihr immer so ein bisschen, dass da so die Entspanntheit ein bisschen mit reinkommt, weil sie ist ja so wahnsinnig durchtrainiert und fit und so, aber trotzdem irgendwie, irgendwas fehlt da ja noch so ein bisschen. Und Marta Kostyuk, erste Runde, ist tatsächlich nicht leicht. Also auch bei den, ja, nicht so ganz starken Grand-Slam-Ergebnissen von Sakkari in der jüngeren Vergangenheit, so möchte ich das mal ausdrücken, würde mich das gar nicht so großartig wundern, wenn hier vielleicht wieder sowas Ähnliches passiert. Falls sie durchkommen sollte und auf Paula Badosa trifft, da führt sie 2-1 im direkten Duell. Übrigens, Tsitsidosa, ich weiß gar nicht, ob du auch folgst, die haben auch einen eigenen Instagram-Account, ne? Ist auch Wahnsinn.
Ja, ich folge nicht, aber vielleicht hole ich das noch nach. Ich folge nur Champs Live.
Das ist ja nur so ein bisschen, mir fehlt gerade das richtige Wort. Wie nennt man das nochmal? Das ist ja so ein bisschen Klatsch und Tratsch.
Achso, ich dachte mal, wie immer, wenn man auf dem Autounfall zuschaut.
Achso, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Madison Keys, genau, von dir angesprochen, bin ich auch gespannt. Mira Andreeva, ich erwarte da ein bisschen was, ehrlich gesagt. Klar, also sie hat sich durchgekämpft, sie ist jetzt nicht durchgeflogen durch die Qualifikation, das ist vielleicht aber auch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, dass jede Spielerin, die jetzt auf sie trifft, schon erstmal denken wird, nicht gegen sie jetzt. Ich will jetzt nicht gegen die ganz Junge hier rausfliegen. Und ich habe sie in Paris dann auch gesehen und kommentiert und weiß, wie sie auftritt, mit was für einer Einstellung sie auf dem Platz geht. Also sehr, sehr entschlossen. Gut, die Frage ist, wenn es dann wirklich mal in engere Situationen kommt, wie cool sie dann wirklich bleiben kann, müssen wir beobachten. Jule Niemeyer, genau das mit dem verstauchten Handgelenk, das war echt ärgerlich, weil man sagt immer so als Tennisspieler oder Tennisspielerin, wenn man stürzt, am besten natürlich den Schläger wegwerfen und nicht in der Hand behalten, aber das musst du in der Sekunde erstmal schaffen. Und sie hat den Schläger in der Hand behalten und hat sich dann mit dem Handgelenk mehr oder weniger mit dem ganzen Gewicht dann da abgestützt, und dass dann da was passieren kann, ist total logisch. Deswegen ist immer, wenn man irgendwie hinfällt, und ist gar nicht so schlecht, den Schläger dann einfach loszulassen. Aber das sagt sich von außen natürlich so leicht. Und auf Muchova bin ich natürlich genauso gespannt wie du auch. Also einerseits gespannt, aber auch andererseits möchte ich einfach dieses schöne Tennis sehen mit dem Slice und mit den Netzangriffen und so. Und ich hatte ja letztes Mal schon so gesagt, da sind ja schon so Federer-Züge eigentlich in ihren Bewegungsabläufen drin, finde ich persönlich. Und das möchte ich mir auf Rasen einfach sehr, sehr gerne anschauen. Ja, und Sabalenka ganz unten, ich denke mal schon, mit ihrer Power, mit ihrem Aufschlag. Klar, auch bei ihr müssen wir immer so ein bisschen diese ganze Doppelfehlergeschichte im Auge behalten, aber ich denke schon, dass sie da gute Chancen hat, recht weit zu kommen. Okay, willst du vorlegen? Willst du mal kurz deine Tipps raushauen?
Ja, ich hau mal zumindest meine Upset-Tipps raus. Mir tut es fast weh zu sagen, ich tat mich schwer bei den Damen. Ich tat mich bei den Herren deutlich leichter. Gefühlt ist auch nicht so richtiger Upset. Also man kann so, ja, was ist eine Überraschung? Ist bei den Damen echt schwierig. Bencic muss ich leider nennen, einfach weil ich sie jetzt gar nicht gesehen habe. Und ich finde das ein bisschen komisch, weil sie Rasen normal so gerne mag. Und ich habe sie gar nicht jetzt auf Rasen spielen sehen. Also irgendwas, glaube ich, ist da körperlich oder irgendwas stimmt da nicht, deswegen traue ich jetzt nicht viel zu, leider, weil normalerweise, ja, sie kann auf Rasen sehr gut spielen, wie erwähnt, aber ich glaube, die wird schwer haben diesmal. Ich gehe tatsächlich mit den Spielerinnen, wo ich bei der Form die größte Fragezeichen habe, und da der Jaw ist gar nicht schlecht, deswegen ich glaube nicht, dass sie gleich rausgeht, aber ich sehe nicht, dass Onchabeur an ihren Vorjahreserfolg anknüpft. Ich glaube, dass sie es diesmal nicht annähernd so weit schaffen wird. Also ich würde wundern, wenn wir unsere nächste Folge aufzeichnen, dass sie dann noch im Turnier ist. Und die dritte, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich habe kurz sogar, wäre Niemeyer fit, hätte ich vielleicht sogar Mukova gesagt, weil ich die halt auf Rasen jetzt gar nicht gesehen habe. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt beide gespannt, beides Fragezeichen. Sakkari, ich finde das gut, diesen Wechsel auf Philippoussis. Der kann auf Rasen gerade auch viele Tipps geben. Aber ja, der Jaw mit Keys da in der Ecke. Ich glaube auch, dass Sakkari ja also maximal Runde 3 oder so schafft. Deswegen nehme ich mal noch Sakkari.
Okay, also wenn selbst du dich schon so schwer tust und du kennst dich im Damenfeld ja wirklich gut aus, dann muss das schon echt was bedeuten. Ich wollte auch Sakkari sagen, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass sie in der ersten Runde raussegelt gegen Marta Kostschuk. Dann gehe ich noch auf Viktoria Azarenka. Klar, das ist jetzt auch nicht so ein richtiger Upset, aber immerhin hat sie zweimal Halbfinale gespielt in Wimbledon. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht so weit geht, weil man auch möglicherweise dritte Runde dann auf Kasatkina kommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht vorher schon vorbei sein könnte. Und einen einzelnen Namen habe ich so auch nicht. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das muss man sich ja auch nicht aus den Fingern saugen. Es kann ja eh alles Mögliche passieren. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unseren Tipps.
Okay. Ja, ich mache es jetzt auch schnell, ohne da zu viel. Also erste Quarter sage ich Świątek gegen Goff. Ich überlege zwar mit Kasatkina, aber ich habe bei Goff irgendwie mehr Vertrauen in die Konstanz. Wenn es zum direkten Duell geht, sieht so aus, als hätte Kasatkina die Oberhand. Aber ich gehe mal mit Świątek gegen Goff im ersten Viertel. Zweite Viertel, oben auf jeden Fall Samsonova. Und unten überlege ich zwischen, ja, da gibt es mit Kudermetova, Vekic und Garcia drei Namen, die in Frage kommen. Ich gehe aber dann tatsächlich mit Kudermetova, also zweite Viertel Samsonova, Kudermetova. Dritte Viertel oben Kvitova, unten, also ich muss zugeben, Ostapenko reizt mich schon, gerade weil dieses gesundheitliche Fragezeichen bei Rybakina gibt und sie einen tricky Draw hat. Aber an sich, wenn ich daran denke, wie Rybakina halt vergangenes Jahr gespielt hat, sie war wirklich so gut. Ich nehme unten jetzt trotzdem Rybakina, auch wenn da so ein paar Fragezeichen und Schmerzen bei mir sind. Aber gut, also drittes Viertel Kvitova gegen Rybakina und im vierten Viertel nehme ich, also unten, Alexandrova lacht mich schon ein bisschen an, aber ich weiß nicht, ob ich mich gegen Sabalenka traue. Ich glaube, ich bleibe unten bei Sabalenka und sage gegen Madison Keys.
Okay, alles klar. Ich habe mir das mal hier mit zu meinem Namen dazu geschrieben, weil mich das auch immer interessiert. Ich habe Świątek gegen Kasatkina im ersten Viertel. Ich habe dann Zheng tatsächlich gegen Garcia im zweiten Viertel. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht auf Vekic gehen soll, aber ich habe mich für Garcia entschieden. Im dritten Viertel, das haben wir komplett gleich, da habe ich Kvitova und Rybakina, die aufeinandertreffen könnten. Und jetzt kommt's, jetzt kommt das vierte Viertel, das wird sein, da bin ich mir ganz sicher, Andreeva gegen Muchova.
Oh, das würde ich mir anschauen.
Ja.
Das fände ich gut.
Ja.
Ja, dann haben wir doch einige unterschiedliche Tipps diesmal. Da sind wir gespannt, wer denn da am Ende mehr richtige Tipps hat. Ich will eine letzte Sache noch kurz erwähnen, das betrifft jetzt nicht Wimbledon, aber es ist schon eine größere News. Caroline Wozniacki kehrt zurück, die hat ja immerhin mal die Australian Open gewonnen. Ja, da werden wir aber dann sicher genauer über sie noch sprechen, wenn sie dann tatsächlich in Kanada zurückkehrt, beziehungsweise auch bei den US Open spielt. Heute haben wir jetzt schon genug über die Auslosung geredet und ja, melden uns dann in der zweiten Woche wieder, da Dennis ja auch in der ersten Woche vor Ort ist und sich 10 Stunden lang mindestens in die Schlange stellen wird und dann davon berichten wird.
Ja.
Deswegen, ja, wir sind in der zweiten Woche von Wimbledon zurück und ja, wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit, viel Spaß mit Wimbledon und ja, bis dann.
Genießt es, ganz viel Spaß. Ciao, ciao.